Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Be Lucid, dem Klartraum-Podcast. Und heute haben wir mal eine ganz andere Folge, so live fast irgendwie. Also wir sehen uns
live nicht ganz, auch wenn es so klingen mag. Wir sind heute ausnahmsweise auf dem 31C3, dem Communication Congress, weil wir hier jemanden interviewen, der hier einige interessante Dinge tut.
Ja, sehr interessante Dinge.
Das heißt, wir haben das erste Mal einen Gast im Podcast. Das ist Reipert oder Patrick, je nachdem, ob man ihn mit seinem Vorname oder mit seinem Foren-Nickname ansprechen will. Hallo.
Hallo.
Hi. Ja, genau. Ich würde sagen, wir fragen ihn einfach mal, was er hier tut, oder?
Tu das.
genau. Was machst du denn hier eigentlich? Also, was ist hier aufgebaut?
Ich beschäftige mich ja seit einigen Jahren mit Schlafhacking, wie ich es nenne. Also Monitoren von Biodaten, und habe hier ein paar Geräte mitgebracht, mit denen man eben Biosignale erfassen kann. EEG, EMG, Herzfrequenzen, Hautwiderstände und so weiter. Und habe mir zum Ziel gesetzt, hier was zu basteln, womit man eben diese Daten visualisieren kann und ein bisschen damit spielen.
Cool. Was hast du denn da für Geräte mitgebracht?
Ich habe ein CEO, also ein leider nicht mehr hergestelltes Gerät, mit dem man eben Schlafdaten konkret erfassen kann. Ich habe ein Mir, das war vor einigen Jahren mal für Gaming gedacht, also als Headset, um mit Gehirnwellen Spiele zu steuern. Leider auch kein kommerzieller Erfolg, aber aus... Also
das sind beides quasi so Heimanwender-EEG-Geräte?
Genau.
Mit jeweils, also beides so einkanälige kleine Stirnbänder, ne?
Genau, und tragbar und eben auch dafür gedacht, dass es Endanwender benutzen können. Und aus beiden Geräten kriegt man eben auch die Rohdaten raus, was eben dafür sehr wichtig ist.
Ja, also was so dem Laien auffällt, ist, dass du daran sehr viel rumgebastelt hast, mit hier ein Kabel und da so. Also in deren ursprünglichen Funktionen kannst du sie nicht wirklich gebrauchen, stimmt das?
Genau, weil der Hersteller eigentlich bei dem Mir gedacht hat, das Gamepad durch einen Headband zu ersetzen, und bei dem CEO war der Fokus von dem Hersteller eben Schlafoptimierung als kommerzielles Produkt, als Coaching anzubieten, und kaum ein Enduser kennt halt EEG-Rohdaten, weiß mit Fourier-Transformationen was anzufangen, und wir brauchen eben die Daten, so wie sie möglichst nah an der Quelle sind.
Also das CEO ist ja dann von seiner ursprünglichen Anwendung her für den Schlaf eigentlich auch schon besser geeignet für unsere Zwecke sozusagen. Was sind denn da die Veränderungen, die vorgenommen wurden, oder was wird da nicht so genutzt, wie der Hersteller das vorgesehen hat?
Das Schöne am CEO ist ja, dass man die Sleep Stages, also Traumschlaf, Leichtschlaf, Tiefschlaf, Wach, schon vorqualifiziert bekommt. Was wir zusätzlich wollen, ist die Rohdaten, dass man eben zum Beispiel Augenbewegungen erkennen kann, dass man das berühmt-berüchtigte LRR-Augensignal schon von der Software aus erkannt bekommt und dann eben zum Beispiel bestimmte Stellen im Traum, im Schlaf markieren kann damit.
Also das funktioniert dann in dem Fall so, dass ja eigentlich die Hirnwellen in dem Fall an der Stirn gemessen werden und die Augensignale, die Muskelsignale von den Augenbewegungen so stark sind, dass es halt mit, genau genommen, das Signal eigentlich stört und dadurch durch die Ausschläge halt die Augenbewegungen festgestellt werden können, richtig?
Genau.
Dazu erklärend, LRLR ist, wenn der Träumer während des Träumens bewusst die Augen nach rechts und nach links bewegt, wiederholt. Und
weit nach links ausschlägt
und so. Ja, genau. Und das lässt sich dann auch von außen erkennen, dadurch, dass die Augen des realen Körpers dann auch nach rechts und nach links wandern.
Ja, das hat man in der ersten Folge ja schon ein bisschen ausführlicher erklärt mit dem mit den Versuchen, wie nachgewiesen wurde, erstmal in den 70ern sogar schon, dass Klarträume tatsächlich ein Phänomen sind, das im Schlaf stattfindet. Das kann man sich nochmal eine genauere Erklärung von dem Prinzip anhören. Mal erklär doch mal noch ein bisschen genauer, wie das Gerät funktioniert, also wie man das benutzt. Es gibt also dieses Stirnband, das ist vom CEO zum Beispiel, ist ziemlich leicht, ist mir aufgefallen. Das stört also eigentlich gar nicht während dem Schlaf. Und dann gibt es noch ein zweites Gerät, das die Daten quasi empfängt über Funk.
Also das CEO Bedside besteht aus diesem Headband und einem Empfänger, der die Daten von einem Headband über eine Funkschnittstelle empfängt und dann eben was mit diesen Daten tut. Und im Lieferumfang kriegt man eben die Sleep Stages und dann am Morgen eine schöne Auswertung, wie eben die Nacht war, kriegt ein paar Empfehlungen, was man vielleicht besser machen könnte. Und als zum Glück noch bevor der Hersteller pleite ging, hat ein findiger Entwickler von CEO eine Rohdatenfirmware rausgegeben, dass man eben über eine serielle Schnittstelle direkt die EEG-Daten bekommt. Also so wirklich, wie sie abgegriffen werden und nicht nur die schon fertig qualifizierten Daten. Sprich, man kann in dem Fall mit einem Raspberry Pi in meinem Setup die Daten über eine serielle Schnittstelle abfassen und durch in meinem Fall jetzt ein Python-Skript schicken und dann auf Events reagieren. Also wenn jetzt zum Beispiel ein LRLR kommt, was tun, wenn man eine Non-REM-Transition hat, was tun, also ein Sound abspielen, ein Lichtsignal geben, ein Tax-Impuls sind, also auf Events reagieren.
Also du hattest jetzt schon ein paar Begriffe dabei, wo ich glaube, die müsste man noch ein bisschen genauer erklären, wenn nicht so technikversierte Zuhörer dabei sind. Aus der praktischen Sicht, was wird jetzt mit der anderen, mit der modifizierten Firmware oder Software gemacht, was vom Hersteller ursprünglich so nicht vorgesehen wurde und was für das Klarträumen interessant ist?
Das Interessante ist und eben nicht Vorgesehene, dass man während der Schlaf stattfindet, während der Traum stattfindet, bereits interagieren kann. Also versuchen kann, von außen in den Traum, in den Schlaf Signale zu bringen.
Also kann man sich das vorstellen, der CEO ist in diesem Fall ein Mensch, dem du vorher gesagt hast, hier, falls ich nachts LRLR mache und im Tiefschlaf bin, dann leuchtet mir mit einer Taschenlampe ins Auge. Wenn ich nicht im Tiefschlaf bin, sondern in der REM-Phase oder so, dann schreien mir ins Ohr, so auf diese Art und Weise.
Genau, aber eigentlich ist die Idee andersrum, weil ich möchte ja in erster Linie von außen dazu gebracht werden, mir die kritische Frage zu stellen und klar zu werden. Sprich, interessant sind die Non-REM-REM-Übergänge, also wenn quasi eine Traumphase beginnt, einen Counter zu starten, dann nach kurzer Zeit, in dem eben der Schläfer im Traumzustand ist, ein Signal zu geben. Das kann Lichtblitz sein, kann ein Ton sein, der abgespielt wird, oder eben elektrischer Impulsen leichter. Und dann eben über ein LRLR aus dem Traum raus melden, wenn es geklappt hat, hey, Gerät, ich bin jetzt schon klar, du kannst jetzt mit diesen Signalen aufhören, weil die stören ja vielleicht auch, wenn es schon geklappt hat. Und dann weiß man auch ungefähr, wie lange man klar ist. Und wenn dann eben die LRLR ausbleiben, weiß man eben technisch, dass die Klarheit aufgehört hat und könnte dann wieder neue Signale schicken.
Fokus steht also quasi die Kommunikation zwischen Außen, also Wachwelt und Traumwelt. Dass man da einerseits Informationen bekommen kann, und zwar, das ist gerade ein Traum, und gleichzeitig auch zurückgeben kann, ich habe gemerkt, es ist ein Traum.
Genau. Und auf die Art halt quasi für arme Leute, die sich nicht eine zweite Person leisten können, die die ganze Nacht daneben steht und aufpasst, wie ist denn der Schlaf, das Ganze halt zu automatisieren, technisieren. Genau.
Nach dem gleichen Prinzip könnte man jetzt aber auch noch weitere Informationen übertragen. Also nicht nur um darauf aufmerksam zu werden, dass man gerade träumt und dann das Signal abzuschalten in die andere Richtung, sondern da gab es ja auch dieses interessante Experiment von Christopher Appel, heißt er richtig, oder? Der Rechenaufgaben gelöst hat im Traum, die ihm von seinem Computer aus der Wachwelt sozusagen gestellt wurden. Hast du was in der Richtung schon mal probiert oder könnte man das mit der Technik machen, die du da hast?
Also ich habe so tief leider noch keine Erfahrung. Ich finde es auch sehr schwer, konkrete Informationen in den Traum zu kriegen. Also jetzt Zahlen für eine Rechenaufgabe, die unverzerrt reinzukriegen, sehe ich als Riesenherausforderung, habe selber auch noch nicht geschafft.
Also das geht ja in die Richtung Träume synthetisieren. Also es ist natürlich noch ein ganz rustikales Prinzip, aber es läuft ja schon in die Richtung, dass du nachher deinen Traum selbst gestalten kannst, wenn du es nämlich schon schaffst, Rechenaufgaben in den Traum hineinzutragen. Was denkst du, wird das irgendwann möglich sein? Kann man das so?
Also was ich geschafft habe, ist über einen Raspberry Pi und einen WLAN und ein Python-Skript eine Philips Hue schaltbare Glühbirne aus dem Traum raus die Farbe ändern zu lassen.
Und ich übersetze das noch kurz. Also er hat mit einem kleinen Einplatinencomputer, dieser Raspberry Pi ist im Prinzip nichts anderes als ein kleiner Computer, der Checkkartengröße, etwas dicker natürlich, und selbstgeschriebener Software dafür, eine RGB-Lampe, eine bunte Lampe gesteuert, kann man
genau
das so sagen?
Also der komplette Ablauf war eben von einer Non-REM-REM-Transition.
Also der Übergang zwischen Nicht-REM-Schlaf zu REM-Schlaf.
Genau, eine Lampe anzuschalten im dunklen Zimmer, die eben in 3 Hertz blinken zu lassen in einer bestimmten Farbe, dadurch bewusst zu werden und dann über ein Augensignal die Farbe zu ändern. Und ich habe es auch einmal schon geschafft, quasi eine zufällige Farbe außen im Traum ungefähr zuzuordnen. Also die war dann halt dunkles Rot und ich habe im Traum ein brennendes Feuer gesehen und dann eben mir diese Zufallsfarbe weggeschrieben in der Datei und dann morgen verglichen. Mhm. Das ist so das Höchste der Gefühle, was ich bis jetzt mit dem
Setup hingekriegt habe. Ja, das ist ja auch schon spannend.
So eher nebulös, aber doch schon, es tendiert in die richtige Richtung.
Ja, also jetzt zu sagen, rechne mal 15 plus 7, da bin ich weit, weit weg von, aber eben so
grobe. Ja, aber muss man ja anfangen. Ja. Und das ist auf jeden Fall spannend und ich finde es toll, dass da Klarträumer solche Experimente durchführen und das vielleicht auch weiterentwickeln und da, um mal irgendwann, wenn auch das Klarwerden vielleicht zuverlässiger funktioniert, bessere, sinnvollere Kommunikation auch zu ermöglichen. Hast du da irgendwelche Ideen, wofür man das mal einsetzen könnte, das Prinzip?
Also die Endfantasie, das große Ziel wäre tatsächlich, dass man 2 solche Geräte hat, die an verschiedenen physischen Orten aufstellt, also bei 2 oder mehr Klarträumern. Und dann quasi von einem Traum zum anderen Traum Signale schicken kann. Also zum Beispiel Träumer A wird klar, Träumer B kommt dann auch in eine REM-Phase. Man signalisiert dem Träumer A über ein vorher geankertes Signal, Ton, Licht, hey, da ist jetzt noch jemand da. Und dann eben einfache Signale hin und her schicken, eine Farbe, einen Morsecode, ein Wort. Also quasi technisch vermitteltes Shared Dreaming.
Also es klingt jetzt ziemlich gruselig für Leute, die vielleicht nicht so ganz nachvollziehen können, wie es funktioniert. Aber wenn man sich das mal vor Augen hält, ist es eine sehr realistische Fantasie eigentlich. Ja. Du kannst nämlich aus Träumen Informationen rausziehen und du kannst in Träume Informationen reinpacken. So gesehen, mit Internet heutzutage ist das kein Problem mehr, die Träume dann auf eine gewisse Art und Weise kommunizieren zu lassen. Natürlich ist immer noch das Problem, dass das Gehirn die Signale anders interpretieren kann. Und das ist ja auch das Problem mit den Rechenaufgaben, wie du das eben meintest. Du bekommst eine Rechenaufgabe und ob du wirklich diese Zahl, die er ausgespuckt hat, ins Gehirn bekommst, das ist natürlich die Frage. Aber glaubst du wirklich, dass sich das in diese Richtung entwickeln kann? Dass das nachher wirklich fast 1:1 übersetzbar ist?
Ich denke mal mit Übung. Also je mehr man mit Kommunikation aus dem Traum in den Traum arbeitet, desto mehr wird das Gehirn ja auch darauf trainiert, diese Signale möglichst ungefiltert durchzulassen.
Und andersrum,
dass das
Programm lernt.
Genau, also für ein richtiges Brain-Computer-Interface, wie es jetzt in Laborqualität ist, ist natürlich ein CEO nicht geeignet, weil es halt nur ein Kanal ist, weil die Augensignale nicht von den EEG-Signalen getrennt sind und so weiter. Und in Forscherkreisen ist ja auch ein reines auf Augensignal basiertes Kommunikationssystem, nehmen die nicht ernst. Also die erwarten wirklich, dass aus dem Motorkortex was abgelesen wird oder trainiert wird. Aber die Erfahrung zeigt, eine Computer-Gehirnschnittstelle wird immer besser, je länger man sie benutzt. Mhm. Insofern, sobald man Setup hat und das regelmäßig benutzt, sollte das auch nächtlich besser werden.
Nicht schlecht. Du hast noch gar nicht, wir haben noch gar nicht gefragt, was eigentlich für Möglichkeiten bestehen, dein Gehirn oder deinen Schlaf zu messen. Wir haben so von ein paar Dingen geredet, zum Beispiel EEG. Kannst du mal so erklären, was es für Methoden gibt, den Schlaf und den Traum zu messen?
Also was für Heimanwender erschwinglich und machbar ist, ist mittlerweile eigentlich neben dem EEG und dem EMG, also Augensignalen und Hirnsignalen, die Pulsfrequenz zu bekommen. Das geht auch schon berührungslos über zum Beispiel das Bedded. Also einen Sensor, den man auf die Matratze spannt, der erfasst ballistokardiografisch, also über die leichten Bewegungen, die man eben am Rücken oder am Torso messen kann, durch das schlagende Herz, die Herzfrequenz und genauso eben durch die Einatmung und Ausatmung die Bewegung wieder piezoelektrisch. Also man kriegt quasi Pulsfrequenz, Atemfrequenz, vielleicht Körpertemperatur, da kommt bald ein Gerät raus, The Dash heißt es, das ist ein Ohrstöpsel, Bluetooth, der eben auch alle diese Daten in einem Gerät erfassen soll. Ich denke mal im Januar wollen die die Prototypen an Developer liefern und Damit kriegt man schon so ungefähr raus, in welchem Zustand der Träumer ist oder der Schläfer ist.
Also im Prinzip gibt es die Möglichkeit, die Signale zu messen, ja auch, ich sag mal, auf herkömmliche Weise ohne diese Consumer-Produkte. Aber du meinst, das sind jetzt, die sind besonders interessant für den Hobby-Klarträumer, der jetzt kein Klinik-Equipment oder so haben will. Meinst, ansonsten kann man sich natürlich auch für einen Herzschlag zum Beispiel Elektroden an die Brust kleben oder gibt auch noch andere Möglichkeiten, die Sachen zu messen. Aber das klingt ja angenehmer, wenn man sich nicht komplett verkabeln will. Oder,
auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch angenehmer, wenn vielleicht andere Leute noch im gleichen Zimmer schlafen und nicht irgendwie ein Krankenhausbett wollen. Da ist natürlich so ein Matratzensensor schöner, als wenn man jetzt so ein EMG-EKG-Shield und ein Arduino verwendet. Erstmal die Brusthaare wegrasieren muss, um die Elektroden zu kleben und so weiter. Das ist halt alles Aufwand.
Ich weiß nicht, wie behaart du da bist, aber das müsste dann ja auch durch die Haare noch ganz gut gehen.
Aber die Klarträumer sind ja schon solche dann Nerds. Nö, schlaf mal lieber im anderen Bett, so zur Freundin sagen oder so. Ich will jetzt hier meinen Puls messen. Kannst nicht auf der Matratze liegen.
Tja.
Naja, dann gleich ein MRT, aber das ist vom Keller noch ein bisschen teuer.
Ja, und laut, aber... Und groß, aber das wird bestimmt noch.
Ah.
Ja.
Gut, also um das zusammenzufassen, du kannst Gehirnströme messen, du kannst Augenbewegung messen, du kannst Puls messen, du kannst Temperatur messen, Atmung und das war's?
Das sind so die Daten, ja. Also non-invasiv.
Ich weiß nicht, wäre es interessant, jetzt mal die so einzeln zu erklären, was für einen Einfluss die auf den Schlaf haben oder warum es interessant sein könnte, die einzelnen Signale zu messen, oder wäre das zu viel Detail? Was meinst du?
Also ganz kurz vielleicht.
Ja, machen wir schnell durch.
Interessant sind eben diese Daten Herzfrequenz, Atemfrequenz, wenn man rausfinden will, welchen Einfluss hat jetzt ein Traumgeschehen auf den physischen Körper, was nebenbei Fragen sind. Man liest immer wieder Berichte von Leuten, die beim Wilden von Herzrasen sprechen. Ist das wirklich so oder ist das nur subjektiv? Führt eine anstrengende Handlung im Traum wirklich zu einem Anstieg der Herzfrequenz? Führt ein anstrengender Traum zur Kurzatmigkeit im Wachleben? Hat man vielleicht ein Schlafapnoe-Problem? Solche Sachen kriegt man damit raus.
Ja, also auch der Bereich oder Bereiche, in denen Schlafforscher auch schon Forschung angestellt haben und das auch vermutlich weiter tun werden. Also natürlich kein Grund, dass die Experimente nicht zu wiederholen. Und nur, dass man halt die Möglichkeit hat, eigene Fragen, die aufkommen, zu beantworten. Kann man sagen, ist das so einfach?
Einfach auch die Neugier, weil Profi-Equipment, wo es natürlich viel, viel besser geht im Schlaflabor, hat man halt nicht immer da. Und,
oder gar nicht, nie.
Genau.
Ja gut, und vielleicht nochmal an die Hörer von unserer Seite. Es gibt und gab einige Angebote, wo man sich so ein Heim-EEG holen konnte, auch extra fürs Klarträumen. Das prominenteste Beispiel ist das CEO. Da ging es primär auch ums Klarträumen, oder?
Nee, also das CEO war schon als Schlafphasen Wecker und Schlafqualitätsbeurteilung gedacht. Ich weiß nicht, inwieweit die Macher da Klarträume im Kopf hatten, aber direkt an sie geworben wurde da, glaube ich, nicht. Also das CEO, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, wird nicht mehr hergestellt, die Firma gibt es nicht mehr, die das gemacht hat, aber es ist aus gutem Grund immer noch sehr beliebt unter Klarträumern, wenn man gebrauchtes bekommen kann, weil es gibt bisher kein wirklich vergleichbares Produkt eigentlich, das zumindest nicht in der Preisklasse, sage ich mal.
Also es verhält sich so, ich glaube Originalpreis war 130, 140 Euro?
Das weiß ich nicht, das spielt eigentlich auch keine Rolle mehr, man kriegt es auf jeden Fall nicht mehr so billig, auch nicht gebraucht.
Genau, muss man jetzt bei Amazon Glück haben und so ab und zu.
eBay findet man es ab und zu, auch mal bei ausländischen eBays schauen, ist so mein Tipp.
Aber wenn man nur 200, 250 Euro übrig hat, dann könnte man sich das holen.
Ja, in dem Bereich so. Wobei man wahrscheinlich, also zumindest wenn man die Rohdaten haben will und die am Rechner auswerten will oder damit Dinge anstellen will, das CEO Bedside will und nicht das CEO Mobile. Das kommuniziert zwar über Bluetooth zum Beispiel mit einem Smartphone, dafür gibt es auch eine App, die zum Beispiel dann Lichtsignale oder Tonsignale geben kann, aber ja, das volle Programm bekommt man nur mit dem Bedside, mit dem Kasten neben mit.
Das ist so eine kleine Station.
Ja.
Gut, dann gibt es noch weitere Geräte. Viele sind nicht nennenswert, oder? Also es gibt natürlich immer mal so ein kleines EEG, aber die müsste man dann entweder modden oder sind zu ungenau. Stimmt das?
Ja, also es gibt einige vielversprechende Kickstarter-Projekte, die jetzt halt schon eine Weile laufen und schon eine Weile überfällig sind. Also
ja, wie das meistens so ist bei so Projekten leider.
Bei vielen von denen, also bei einer Handvoll, die mir besonders relevant schienen, gebackt und bin da sehr enttäuscht inzwischen. Eigentlich wollte ich hier auf dem Kongress mindestens zwei von denen in Händen halten, aber es ist bis jetzt nicht geliefert. Insofern, es tut sich was. Es wird kommendes Jahr, denke ich mal, einiges Neues geben, was dann die Nachfolge des CEO antritt, aber im Moment leider.
Wir haben jetzt schon so viele Produktnamen verwendet, da kann man jetzt auch noch erwähnen, wie die heißen, falls jemand vorbestellen will, wie das zum Beispiel bei dem Melon möglich ist. Und welches andere Gerät hast du jetzt noch im Kopf?
Also ein speziell für Lucid Dreamer gedacht war das Aurora, was eben auch mit EEG und Lichtsignalen arbeitet. Dann gibt es diesen Taxgeist aus Russland, das lustige.
Ja, das kommen wir auch noch. Das ist, glaube ich, nochmal eine getrennte Geräteklasse, würde ich sagen. Das Aurora ist stark verschoben worden auf nächstes Jahr, hätte eigentlich schon lange ausgeliefert sein sollen, wird jetzt irgendwann nächstes Jahr vermutlich, hoffentlich geliefert. Kann man das noch vorbestellen? Will man das vorbestellen oder ist das zu unsicher?
Ich denke, man will warten, bis erste Berichte im Netz sind. Also ist meine Meinung.
Das Melon, wie gesagt, ist auch noch interessant, das kann man auch vorbestellen, da weiß man auch nicht, wie lange sich das verzögert, wie das eben mit so Projekten leider meistens ist.
Sie schreiben, Sie haben letzte Woche 1500 Units geschippt. Meins war nicht dabei, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es bald kommt.
Ja, das sieht eigentlich auch ganz sauber aus bisher. Die Hardware, die da drin steckt, die Elektronik, wird ja auch in anderen Geräten noch verwendet. Also ich erwarte mal, dass auch in Zukunft noch Geräte auf den Markt kommen werden. Es sind auch schon ein paar, die man jetzt nicht erwähnen müssen, die zum Teil einfach im Schlaf kaum angenehm zu tragen oder gar nicht zu tragen sind. Und manche, die deutlich teurer sind, obwohl sie nicht mehr machen, die müssen wir jetzt nicht erwähnen. Aber es gibt immer mehr Geräte, die die gleiche Elektronik im Prinzip verwenden und dann auch ähnliche Features haben, technische Eigenschaften. Und da gibt es ja auch dann die Möglichkeit, sich so ein EEG, also anspruchsloses EEG für zu Hause, für den Hobbyisten, für deutlich unter 100 Euro oder so zu bauen. Willst du dazu mal noch ein bisschen was erzählen?
Also man braucht eigentlich, wenn man es selber bauen will, nur sinnvolle Elektroden. Da reichen Einmal-Elektroden, EKG-Elektroden, klebt man sich halt an die Stirn und einen guten Signalverstärker. Bis das störfrei läuft und man die Daten sinnvoll verwenden kann, ist es ein weiter Weg. Deswegen würde ich eher von Norosky ein ThinkGear-Modul irgendwo hernehmen. Also entweder man schlachtet diese Mindflex, Force Trainer, wie auch immer Geräte.
Ja, also das sind so Spielzeuge eigentlich, die dazu gedacht sind, dass man geworben wird, so mit Gedankenkraft irgendwie zum Beispiel so einen Ball zum Schweben bringt oder so Sachen. Das ist im Prinzip auch die gleiche Technik, das gleiche EEG wie in dem Melon und so Sachen, Produkten drin ist. Nur kosten die halt deutlich weniger, zumindest gebraucht.
Ja. Und man benutzt ja auch nicht die Elektroden daraus, sondern man benutzt ja nur das Modul daraus, was die Daten umwandelt, oder?
Ja, oder auch die Elektroden daraus. Also die gute Nachricht ist halt, wenn man nur eine REM-Erkennung braucht, dann ist die Hürde nicht hoch. Also die Signalqualität ist zwar beschissen, aber was da an Signalen rauskommt, lässt sich in Software halt gut nachqualifizieren und eine Fehlerberechnung trägt ja wenig Schaden nach sich. Im schlimmsten Fall kriegt man halt das Signal zum falschen Zeitpunkt, kriegt es nicht mit und es geht weiter. Und wenn jetzt nicht gerade der Hauptwiderstand wahnsinnshoch ist oder Störquellen drin sind, kriegt man auch aus diesen einfachen Lösungen Daten raus, die zumindest für eine REM-Erkennung reichen.
Ja, spätestens wenn man so die Elektroden so anbringt, dass die Augenbewegungen mit drin sind, dann reicht im Prinzip auch das schon aus.
Ich meine, REM-Schlafphasen sind wirklich sehr leicht zu erkennen, doch, ne?
Ja. Ja, kommt eben darauf an, ob man jetzt in der Lage ist oder bereit ist, selbst dafür Software zu schreiben oder ob man ein fertiges Produkt will, wenn man keine Person daneben stellen will, die Nacht wach bleibt, um das selber zu erkennen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man so eine Person zur Verfügung hat, sozusagen.
Ja, wo wir gerade bei REM-Schlafphasen und so sind. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen über Sleep as Android geredet, die App. Und das ist jetzt ein bisschen blöd, ich habe mit dir schon drüber geredet, aber du kannst ja nochmal vielleicht für die Zuhörer sagen, was du davon hältst.
da kommen wir jetzt auf einen Aspekt, den ich vorhin gar nicht erwähnt hatte, von wegen welchen Daten man kriegt. Die Bewegungsdaten habe ich vorhin komplett unter den Tisch fallen lassen, weil ich A, nicht dran gedacht habe und B, davon nicht so viel halte, weil rein nur die Bewegung keine zuverlässige Aussage über die Schlafphase trifft.
Also die App Sleep as Android, es gibt noch andere Apps, die das machen, aber das ist jetzt zumindest für Android ja, die bekannteste, am weitesten verbreitete. Die versucht eben REM-Schlafphasen zu erkennen, indem es einfach die Bewegungen misst, die man eben so im Schlaf hat und dann, ich glaube, es wird noch ein bisschen was errechnet, wie die Schlafphasen so sind und dann einzuschätzen, wann man im REM-Schlaf sein müsste und wann nicht, ja. Und das ist nicht so zuverlässig, meinst du?
Also die einfache Faustregel ist ja, keine Bewegung gleich REM wegen der Schlafparalyse und das alleine reicht aber nicht. Also gerade wenn man auch Non-REM-Träume berücksichtigen möchte, wenn man genau wissen will, was geht jetzt gerade im Gehirn vor sich, ohne wirklich Körperdaten, einfach nur ein Handy auf die Matratze legen. Wenn man nichts anderes hat, kann man das so machen. Das ist sicher besser als nichts. Aber es ist keine präzise Schlaftiefenmessung und auch keine zuverlässige Detection.
Als Einschätzung, um die richtige Zeit für WBTB zu finden, meinst du, dafür ist es geeignet?
Dafür definitiv.
Das dürfte ja vermutlich unter Klarträumen die häufigste Anwendung sein. Also kann man es zumindest mal versuchen. Das kostet ja, glaube ich, nichts, oder?
Also der erste Monat ist kostenlos.
Zumindest zum Ausprobieren reicht.
Genau, und danach kann man es sogar noch benutzen. Nicht jede Nacht, aber ich glaube alle 3 Nächte oder 2 Nächte kann man das benutzen. Ich muss auch sagen, persönliche Erfahrung damit ist gut. Es gibt diese REM-Weck-Funktion, dann weckt er dich angeblich nur in der REM-Phase, was besonders angenehm zum morgens Aufstehen ist und alleine dafür hat es super geklappt. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, aus dem tiefen Schlaf gerissen zu werden, aber naja, ist auch sehr subjektiv alles.
Interessant für Smartwatches, weil die ja am nächsten am Körper sind und die Bewegung auch am besten kriegen.
Nur je nachdem, was sich bewegt allerdings auch. Wenn man nur mit dem Bein zuckt und das Ding am Handgelenk ist, kann sein, dass es eben nicht so gut erkannt wird. Aber gut.
Also wie genau das funktioniert, habe ich immer noch nicht verstanden. Denn wenn ich das Handy viel bewege, dann ist ein hoher Ausschlag. Und der hohe Ausschlag ist meistens als REM-Schlafphase interpretiert worden. Aber lassen wir die Programmierer da, die scheinen irgendwie wohl was dabei gedacht zu haben.
Hoffen wir es mal. Viele berichten, dass es ausreichend gut funktioniert, um die richtige Zeit für ein WBTB zu finden. Also, ja, keine eindeutige Empfehlung. Aber jetzt waren wir viel bei EEG und Schlafphasenbestimmung. Was gibt es denn noch für Geräte, die man vielleicht kennen sollte oder die einem helfen können beim Klarträumen oder bei der Praxis?
Was sehr hilfreich ist, ist gute Kopfhörer, die beim Tragen nicht stören. Also wenn es darum geht, ein Tonsignal zu kriegen, muss man das ja irgendwie entweder laut im Raum machen oder eben leise über Kopfhörer. Und da gibt es verschiedenste Produkte, die eben dafür gedacht sind, dass man sie im Liegen im Ohr haben kann. Sleepphones, wie sie alle heißen.
Ja. Zum Beispiel Binaural Beats sind ja nicht möglich, wenn du einfach nur eine Box daneben stehen hast. Deren Funktionen sind meiner Meinung nach immer noch nicht so, ich weiß nicht, was sagst du dazu? Die Binaural Beats, denkst du, die sind wirklich hilfreich?
Auf jeden Fall.
Okay.
Also Klarträumen ist ja nichts, was sich technisch herstellen lässt. Also keine Pille, die man nimmt, kein Gerät, was man anschließt, stellt Klarträume her, sondern unterstützt eigentlich nur den Geist dabei, das zu tun, was er ohnehin selbst tun muss, nämlich klar zu werden. Und eine sinnvolle Vorbereitung nach dem WBTB oder beim Einschlafen durch eine Meditation, durch eine geführte Meditation, durch Binaural Beats, durch Achtsamkeitstechniken ist eigentlich einer der entscheidendsten Faktoren. Insofern kann das schon stark unterstützen.
Man sollte das nur nicht missverstehen, wie es manchmal dargestellt wird, dass wenn man zum Beispiel eine 40-Hertz-Frequenz erzeugt mit Binaural Beats, dass so ähnlich wie es erwartet wird oder gehofft wird von diesen THCS-Geräten, irgendwie diese Frequenz direkt ins die Gehirnwellen dadurch erzeugt werden durch das Geräusch, sondern der Einfluss ist eben indirekter.
Ja, genau.
Somit kann es helfen, aber es ist halt kein Automat, der die Gehirnwellen direkt verändert oder so.
Genau, zumal 40 Hertz mit Binaural Beats gar nicht.
Ja, stimmt, genau.
Das ist viel zu hoch.
Direkt über also, Herz, ne?
Ich kenne die exakten Zahlen nicht, aber für die Frequenzen, man kann Alpha, man kann Theta stimulieren, aber ob man in den Gamma-Bereich mit Binaural Beats kommt, das wage ich stark zu bezweifeln.
Ja.
also das habe ich letztens herausgefunden, dass wirklich Klarträume bei mir einfach nur durch Bedürfnis entstehen. Also klar habe ich immer irgendwie Bock, einen Klartraum zu haben, aber ich habe ewig keinen gehabt, weil ich mich nicht intensiv darum gekümmert habe. Und dann hatte ich einmal einen Grund. Und damit meine ich wirklich einen Grund. Also ich hatte eine Aufgabe, die oder eine Idee, was ich mal im Klartraum machen könnte, und dann hatte ich zwei Nächte später einen. So, und das ist echt bei mir, ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt. Theoretisch ist der Geist ziemlich leicht in der Lage, einen Klartraum zu haben. Allerdings sind diese Binaural Beats oder elektrische Signale, die man ins Gehirn feuert, die sind nichts ohne eben diesen Schritt, den der Verstand selbst gehen muss.
Und würdest du sagen, es gibt Technik, die einem dabei unterstützt, auch vielleicht bei der Motivation oder dem Aufrechterhalten des Interesses oder so?
Also was mir persönlich sehr, sehr viel gebracht hat, war meine subjektiven Erfahrungen mit objektiven Messdaten abgleichen zu können. Also mir das, was ich mir aufgeschrieben habe, was habe ich erlebt, was habe ich empfunden, was habe ich gedacht, was habe ich gemacht mit den tatsächlichen Werten, in welchem Zustand war mein Körper, in welchem Zustand war mein Gehirn, abgleichen zu können. Also ein gelungenes Bild zum Beispiel auf dem Polygraph zu sehen, auf dem EEG-Streifen zu sehen, das war für mich richtig hilfreich.
Also du bist da eher so der, der es in Statistiken anordnet und daran orientiert dann auch ist, oder nicht?
Beides. Also ich bin eigentlich ein sehr subjektiv erlebender Klarträumer, aber bin gleichzeitig halt auch jemand, der gerne Fakten hat.
Da ist es dann ja wahrscheinlich auch hilfreich, wenn man mal zum Abgleich von Erfahrungen mit so Aufzeichnungen richtig, ich sag mal, professionelle Aufzeichnungen aus dem Schlaflabor hatte. Da hast du ja auch schon Erfahrungen gesammelt, oder?
Ja, das war für mich eben dieser Durchbruch. Da hatte ich die Gelegenheit, beim Max-Planck-Institut in München nach einem WBTB erfolgreich zu bilden und durfte dann eben ein wirklich hochauflösendes EEG sehen von diesem Versuch und konnte dann eben zum Beispiel sehen, dass ich gar nicht direkt quasi aus dem Wachen in den REM bin, sondern tatsächlich eine kurze Zeit, von einer Minute ungefähr, Leichtschlaf dazwischen war. Also tatsächlich dieser Blackout, den ich beim Wilden immer hatte, objektiv auch da ist.
Wie genau kann man das eigentlich einordnen, wenn du sagst, ungefähr eine Minute? So Episoden zur Schlafphasenbestimmung sind ja meistens 3 Minuten lang, soviel ich weiß. War das also so ein direkter Übergang? War das so ein Aha-Erlebnis, als du das gesehen hast? Können wir das so sagen?
Also für mich war es ein Aha-Erlebnis im Sinne von, da hat eine Zustandsänderung im Gehirn stattgefunden.
Also das erlebe ich beim Wild, dass ich nie eigentlich direkt einen Übergang habe, dass ich nicht gleite, sondern es ist ein Schlag ins Gesicht und dann merkst du, huch. So, also das ist genau das, was du gesagt hast. Das ist diese kurze Bewusstlosigkeit, die da herrscht. Und dann merkst du, dass dir was fehlt in deiner Erinnerung. Und das ist quasi die Klarheit. So gesehen nehme ich ein Wild auch so wahr wie ein DILD. Das ist das Wiedergewinnen von Bewusstsein. Aber der entscheidende Unterschied ist eben die zeitliche Distanz. Wenn du ein DILD hast, hast du meistens eine Stunde oder so Abstand.
So. Ja, also da stimme ich dir grundsätzlich zu, dass vieles wird wild genannt, was auch nicht ganz ohne Lücke von Bewusstsein stattgefunden hat. Aber es gibt durchaus auch die, wo man direkt den Übergang spürt und keinen Blackout oder so hatte. Also es ist beides möglich. Aber
es hängt aber dann auch von dem Gehirn ab, denke ich. Also von den Menschen, wie er es wahrnimmt. Manche gleiten vermutlich direkt in der REM-Phase.
Also was du als Schlag ins Gesicht bezeichnet hast, diese Zustandsänderung, das ist wie ein umgekehrtes Aufwachen quasi. Der Unterschied von einer reinen Visualisierung, also sich vorzustellen, jetzt durch irgendeine Landschaft zu laufen, tatsächlich im Klartraum durch die Landschaft zu laufen, ich denke, dass diese Zustandsänderung dafür nötig ist.
Ja, also dass ein Gehirnschalter umschaltet. Ja. Da hatte ich schon eine Theorie, und zwar auch, warum die Traumerinnerung so schwer greifbar ist. Ich meine, wenn wir aufwachen, haben wir eine unglaubliche Reizüberflutung. Du wachst auf und plötzlich siehst du was, du hörst was, du merkst, du bist in deinem Bett. Dein Verstand, dass der das überhaupt täglich mehrmals hinkriegt, das wundert mich. Dass du in der Lage bist, aufzuwachen, zwischen zwei Realitätsebenen zu wechseln, ohne wahnsinnig zu werden, das finde ich schon beeindruckend.
Naja, man ist es ja auch gewohnt.
Ja, genau, aber...
Ich weiß nicht, wie es in den ersten Tagen deines Lebens war.
Vielleicht hat man deswegen keine Erinnerung oder so.
Vielleicht war es so grausam.
Auf jeden Fall... wundert mich das echt, und ich kann mir vorstellen, dass deswegen auch diese Traumerinnerung so schwer ist. Und umgekehrt, wie du sagtest, umgekehrtes Aufwachen. Man wird nachts oder vorm Einschlafen ja auch unglaublich bombardiert mit Traumwahrnehmungen, mit hypnagogen Phasen. Du hörst was knallen, du kriegst visuelle Eindrücke und so. Ich kann mir vorstellen, dass man deswegen auch häufig die Vorschlafphase vergisst, weil das Gehirn von Traumsignalen zugeballert wird. Und so gesehen finde ich die beiden Zustände schon recht parallel, dieses Aufwachen und das Einschlafen. Und wenn man eine gute Traumerinnerung hat, müsste es dementsprechend ja auch andersrum funktionieren, dass du vorm Einschlafen eine gute Erinnerung hast. So meine Idee dazu.
Könnte hinkommen, ja.
Und das Problem ist vielleicht bei den unterschiedlichen Wildtechniken auch, dass die Menschen unterschiedlich einschlafen. Wie du eben meintest, dieses Blackout. Steve meinte, manche Menschen haben dieses Blackout nicht.
Wobei die Situation, woran ich da gerade gedacht habe, zumindest aus eigener Erfahrung, mir fällt jetzt nichts ein, was ich gelesen habe von anderen dazu, da hat auch kein solcher Szenenwechsel stattgefunden. Also ich habe, wenn ich erfolgreich wilde, dann wache ich, dann beginnt der Traum üblicherweise auch bei mir im Bett und dann hat sich auf ersten Blick so gar nichts verändert, bis auf dass er erzählt dann positiv ist erstmal. Und dann würde das ja auch wieder zu der Theorie passen, ja.
Naja, vielleicht hast du tatsächlich zwischendurch eine Pause gehabt, ohne es zu wissen.
Ja, das kann auch immer sein, ja.
Dadurch, dass du eben im Bett liegst, kann die Illusion entstehen, dass da keine Pause zwischen war. Gehirne funktionieren unterschiedlich und Techniken auch. Und vielleicht, oder das mag wohl auch der Grund sein, dass die meisten Techniken nicht universell anwendbar sind. Eigentlich keine Technik universell anwendbar.
Ja, kann man vielleicht so sagen, ja. Wenn wir über Technik in Bezug aufs Klarträumen reden, dann sollten wir, denke ich, eine Sache noch unbedingt abdecken, die wir vorhin auch schon kurz angesprochen haben. Oder ich habe es abgebrochen, aber ich wollte das noch ausführlicher ansprechen. Deswegen jetzt diese THCS-Geräte. Willst du erstmal erzählen, was es damit auf sich hat?
Ja,
also was der Bezug zu Klarträumen ist?
THCS steht für transkraniale Wechselstromstimulation.
Ah, ja.
Man gibt dem Gehirn einen leichten, also im Bereich von Milliampere, 2 Milliampere ist zum Beispiel so ein Wert, Strom.
Wobei das dann schon eher hoher ist.
Ja.
Ziemlich hoher eigentlich.
Und eben eine Studie von der Frau Voss hat gezeigt, dass man mit Tax-Impulsen im Bereich von 40 Hertz Klarträume unterstützen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, war um die 70%, 77%, die dann eben zu Klarträumen geführt haben.
Das sagst du so ziemlich absolut. Es gibt ja Kritik an der Studie, dass das keine wirklichen Klarträume waren oder dass die Qualität den eigenen Ansprüchen der Frau Voss nicht genügt, weil auf der Lucid-Skala die Werte deutlich niedriger sind als für die des typischen Klartraums, der an anderer Stelle von ihr wohl auch so festgelegt wurde, kann man das so sagen?
Ja.
Aber du würdest schon sagen, es waren eindeutig Klarträume? Oder macht man das am besten gar nicht an der Skala fest? Oder glaubst du einfach, wenn du dich sagst, ich meine, würdest du schon nicht lügen? Oder?
Ich maß mir nicht an, das jetzt zu beurteilen. Nee, ich bin halt der Meinung, ein Klartraum ist dann ein Klartraum, wenn eben diese 7 Tolle-Kriterien erfüllt sind. Und ich bin natürlich auch der Meinung, dass wenn der Klartraum jetzt aus einem DLD kommt, ist er am stabilsten, am besten und so weiter. Aber wenn man von außen ein Signal gibt, eine Stimulation gibt, dann entsteht irgendwas und trotzdem muss ja die Person, muss der Geist die Klarheit erreichen, muss den Traum beeinflussen, aufbauen, verändern und wieder wie ich vorhin schon sagte, es ist eigentlich die Person, die die Klarheit hat und nicht ein Gerät, was sie herstellt. Das Gerät gibt nur einen Impuls, aktiviert vielleicht Bereiche im Gehirn, die schlafen, stellt den Hinweis, hey, Gehirn, so fühlt sich Gamma an, geh doch mal in Gamma, ein Zustand, der eben Meditation, Klarheit widerspiegelt.
Ja, also ich kann mir auch so ähnlich vorstellen, dass ich erlebe Klarheit in der Regel so, dass ich einen gewissen Zustand habe, einen Geisteszustand, der aber auch nichts damit zu tun hat, dass ich auf die Idee kommen, Klarheit zu bekommen. Es ist kein Prozess in meinem Kopf, sondern es ist entweder da oder nicht da.
Genau.
Deswegen ist man auch häufig klar ohne RC oder ohne Grund. Oder der RC entsteht ja auch aus einer gewissen Grundklarheit. Du kannst ja nicht den RC machen, ohne auf die Idee zu kommen, den RC zu machen.
Ja, oder du hast halt einen RC, der zwar positiv ist, aber nicht zur Klarheit führt.
Ja, genau.
Also das ist halt so ein
Gewohnheits-RC.
Genau.
Ja. Oder generell, selbst wenn man überhaupt gar nicht klar ist, dann sind RCs ja auch häufig einfach so, wie man sie erwartet.
Ja.
So, also es ist, wenn man sich auf die Hand guckt und sowieso fünf Finger erwartet, dann kann es auch mal vorkommen, dass man fünf Finger hat.
Ich habe schon mal geträumt, dass mir eine Person RC auffordert, ich mache den, gebe das Ergebnis durch, alles fein, fordert mich auf, einen anderen zu machen, weil ist noch nicht sicher. Der ist natürlich auch wieder falsch negativ und das 3-4 Mal mit verschiedensten. Also man kann jeden RC falsch negativ träumen.
Ja, wie immer ist alles möglich im Traum.
Ja, genau. Und das ist so das Problem. Andererseits spricht das auch irgendwie dafür, dass es technisch möglich ist, einen Klartraum zu provozieren. Natürlich fehlt immer noch die letzte Würzung, das Salz, was die kritische Frage ist. Und wenn der Träumer nicht gewohnt ist, kritische Fragen zu stellen, dann wird er selbst, wenn er mit, was weiß ich, wie viel Strom bombardiert wird, nicht auf die Idee kommen, einen Klartraum zu haben.
Vielleicht setzen wir gerade ein bisschen zu sehr raus, dass die Hörer schon wissen, was wir zu dem Thema schon gesagt haben, wie die Studie abgelaufen ist und so. Wollen wir einfach verweisen auf was, auf die letzte Folge?
Ja, haben wir?
Da brauchen wir es nicht nochmal erklären.
Okay, gut.
Ich weiß gar nicht. Dann haben wir das jemals getan. ja, also, aber das Grundprinzip ist halt, dass im REM-Schlaf ein Wechselstrom an der richtigen Stelle vom Schädel durch den Schädel geleitet wird. So. Und ja, hast du auch Geräte, die sowas machen können?
Nein, bis jetzt nicht, weil ich prinzipiell immer sehr skeptisch bin bei schreibenden Zugriffen aufs Gehirn. Also ein EEG ableiten und lesen gerne, jederzeit. Bei allen anderen Sachen bin ich sehr vorsichtig, muss ich genau wissen, was das Ding tut. Und ja.
Hast du es denn geschafft, in deinen Traum ein Signal zu bringen? Du hast doch davon geredet, dass du die Farbe Rot in deinem Traum gebracht hast.
Genau, von außen mit einem reinen Lichtsignal.
Also ach so, also optisch.
Optisch, also es war wirklich eine rote Lampe, die physisch optisch in dem Zimmer rot an war und in 3-Hertz-Frequenz geblinkt hat. Die wurde in meinem Traum als loderndes Feuer eingebaut.
Ist natürlich jetzt die Frage, wie weit das Zufall ist, aber natürlich ist es eine Möglichkeit, ne?
Ja, im Einzelfall könnte es Zufall sein, aber das sollte man, du hast ja eh vor, sowas zu wiederholen und dann sieht man ja mit der Zeit, ob das so funktioniert.
Genau, und du hast ja von dem Typen geredet, der mathematische Aufgaben durchgelotst hat. Wie hat er das gemacht?
Da gibt es ein spannendes Paper zu, das würde ich verlinken.
Genau, das würde ich, habe ich auch schon gedacht.
Also hat das auch durch physische Signale gemacht oder durch Elektronik?
Die haben alles Mögliche
probiert. Ach so, ja, stimmt, das hat man noch nicht gesagt. Im Endeffekt war es mit einem Morse-Signal, was dann für die Studie verwendet wurde.
Audio-Morse-Signal?
Genau, es ging also, ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob es wirklich Morse-Code war oder was Eigenes, weil braucht ja nur, genau, es war was Eigenes. Also braucht ja nur die 10 Ziffern und Multiplikations- oder Addition oder Subtraktion. Und so.
Also auf jeden Fall ist mir wichtig, wie das wahrgenommen wurde. Weil wenn du es schon akustisch schaffst, in den Traum einzudringen und wirklich so direkt, wie er es geschafft hat, dann ist das schon ein großer Schritt, finde ich. Denn du kannst Leuten erzählen, ja super, hier kannst du dein Gehirn an eine Steckdose anschließen und dann Klarträume kriegen. Das interessiert den Dreck, weil der sich denkt, das mache ich sowieso nicht. Deswegen, also diese Träume dadurch beeinflussen, dass man optische und akustische Signale hat, das ist für mich so rustikal und wenn es dann trotzdem klappt, dann finde ich, ist das schon recht vielversprechend.
Meinst du an der Stelle mit Träume beeinflussen auch Klarträume hervorrufen oder indirekt auslösen?
Nee,
also das zu unterstützen? Oder?
Eher in die Richtung des mir fehlt jetzt das Wort, das Beeinflussen von Träumen, Schreiben.
Vom Trauminhalt, ja, also weil das Stromsignal, das 40-Hertz-Signal am Schädel soll ja einen Klartraum hervorrufen oder das unterstützen. Also nicht direkt, keine weiteren Informationen quasi oder Zahlen zum Beispiel in den Traum übertragen. Aber deswegen ist der Vergleich wohl nicht ganz der richtige. Aber,
ja, du hast recht.
Aber allgemein kann man, denke ich mal, noch sagen zu so Signalen, dass die nicht immer so zuverlässig sind. Zur Auslösung von Klarträumen scheinen sie nicht viel zu bringen, wenn man nicht sowieso schon kritisches Bewusstsein aufgebaut hat. Und wenn es darum geht, Informationen in schon entstandenen Klartraum zu übertragen, da kann auch einiges schiefgehen, dass man es einfach gar nicht hört oder nicht versteht oder mitunter was anderes, was Falsches hört. Und deswegen war halt dieses Morse-Signal, ähnliche Signal gedacht, um das zu simplifizieren, dass man nicht eine Zahl ausgesprochen in den Traum überträgt und das dann falsch verstehen kann, sondern sich halt den Code mit dem Code vertraut macht und das dann so. Und du hast gefragt, wie das sich dann zeigt im Traum zum Beispiel. Kann sein, dass man einfach das Piepsen aus dem Nichts hört. Also ich erzähle jetzt auch nur die Erfahrung, die Christopher da in seiner Studie festgehalten hat. Oder dass zum Beispiel ein Automat aufgesucht wurde und als er dann den dann gefunden hat, dann hat er das Piepsen auch gehört, weil er wusste, dass das Signal eigentlich da sein müsste, aber nichts hören konnte und so. Also so kann man auch dann wieder, wie das oft hilfreich ist im Klartraum, kreativ mit dem Traum interagieren und dann so zu seinem Ziel kommen.
Ja, da hatte ich eine ähnliche Erfahrung. Ich habe einen Rhythm-Napping-Wecker gestellt und den mit Kopfhörer. Und Rhythm-Napping ist ja quasi schon in die Richtung, je nachdem, wie laut das halt ist. Die Idee des Rhythm-Nappings ist ja in der Regel, dass du aufwachst. Manche benutzen das aber auch einfach nur als Trigger, dass sie es leise genug stellen, damit man nicht aufwacht.
Ja, aus meiner Erfahrung ist es auch gar nicht unbedingt so, dass man sich vorher überlegt, wie man es benutzt, sondern es wirkt auf unterschiedliche Weisen. Man weiß vielleicht auch vorher gar nicht, wie.
Irgendwie funktioniert es schon und das ist auch eine sehr zuverlässige Sache einfach. Auf jeden Fall habe ich dann eine Musikdatei genommen und diese Musikdatei, muss ich dazu sagen, hatte eine düstere Atmosphäre. Das war vielleicht nicht ganz hilfreich. Es hat ein paar Mal funktioniert und dann habe ich irgendwann im Traum angefangen, ähnliche Musik zu hören, aber es war nicht die gleiche. Und dann kam eine Hexe an und eine Stimme einer Hexe und die hat mir dann zu dieser Musik gesagt, guck mal hier, du kannst versuchen, was du willst, du kannst dein Gehirn an alles Mögliche anschließen oder eben Musik hören oder so, du wirst sowieso nicht klar. Und ich träume dann fröhlich trüb weiter, das war ein bisschen bescheuert. Das war also, so ähnlich stelle ich mir das vor, wenn du dein Gehirn in einen Zustand versetzt durch Elektroden oder, also nicht Elektroden, aber durch Stromimpulse. Wenn du zu dämlich bist, klar zu werden, dann ist das halt so.
Ja gut, mit Dämlichkeit oder Dummheit will ich jetzt nicht sagen, dass es viel zu tun hat, aber kennt ja jeder solche Situationen oder vergleichbare, ja. Wollen wir mal zurückzukommen zu den TAX-CACS-Geräten?
Achso, ja, wir sind ein bisschen abgedriftet.
Ja, macht ja nichts. Wir haben noch Zeit, glaube ich. Hast du noch was dazu zu erzählen? Hast du dich ausführlicher damit beschäftigt, mit der Theorie? Praktisch ja noch nicht. Das ist ja eine relativ neue Technik.
Praktisch beschäftigen sich ja schon einige Grüppchen damit. Also im Genius
Forum oder einzelne Personen.
Gibt es schöne Berichte. Es gibt aus Russland so eine Truppe, die da so ein kommerzielles Produkt zu entwickeln möchte und das vermarkten, was sich auch immer wieder verzögert und man solche und solche Berichte liest.
Bei dem letzteren Produkt war, glaube ich, Tschechien oder was, ist ja auch egal, handelt es sich halt auch um so ein Kopfband, wie man es von den Einkanal-EEGs kennt, aber also speziell an Klarträumer gerichtet mit Software, mit einer Smartphone-App, die mit der man das bedienen kann. Also das Ziel von dem Gerät ist dann wirklich auch ausschließlich Klarheit zu induzieren. Ist nicht vergleichbar mit klinischen Geräten, wo man die man für Studien verwendet, wo man alles Mögliche einstellen kann, sondern ist wirklich für den Klarträumer zu Hause gedacht. Und da gibt es schon Fotos und Testberichte, aber noch kein Produkt bei den Leuten zu Hause, ne?
Sprichst du vom Ding?
Luzi-Ding, ja, genau.
Genau.
Und Namen haben wir noch gar nicht gesagt.
Prinzipiell ist die Sache ja nicht schwer. Also Rocket Science ist es nicht. Man hat eine REM-Erkennung, man schickt während REM das 40-Hertz-Signal und dann schaut man, was passiert. Das Ganze zu bauen ist kein Hexenwerk.
Ja, du könntest theoretisch doch auch Kupfermünzen und ein paar Drähte nehmen, oder?
Ja, erstmal braucht man, das Signal muss stimmen und die Stromstärke muss stimmen. Und genau. Man kann nicht einfach sagen, wenn man so und so viel Volt hat, dann werden so und so viel, wird so ein Strom fließen. Das kann man, weiß man, wenn man, kann man berechnen, wenn man weiß, wie der Widerstand an der Stelle durch den Schädel ist. Aber der kann sich erstens ändern, wenn man schläft. Man kann anfangen zu schwitzen oder wahrscheinlich trocknet das eher aus, und je nachdem. Oder es könnte was verrutschen, und es muss halt in jedem individuellen Fall, soll die Stromstärke halt gleich sein. Oder sagen wir vielleicht meinetwegen für den Hobbybereich in einem bestimmten Bereich oder eine bestimmte Schwelle nicht überschreiten. Und das ist halt ziemlich wichtig, und auch der Unterschied zu zum Beispiel so Tänzgeräten, selbst wenn man da sehr niedrige Stromstärken einstellen kann. Was man da einstellt, ist in Wahrheit keine Stromstärke, sondern eine Spannung. Und das geht dann einfach davon aus, dass es schon irgendwie ungefähr in dem Bereich der eingestellten Stromstärke sich bewegen wird. Also die zusätzliche, sag ich mal, Herausforderung, wenn man so ein Projekt bauen würde, so ein Gerät bauen wollte, ist halt sicherzustellen, dass die Stromstärke auch immer stimmt. Aber
ja, man muss ständig nachmessen. Das Gerät muss sich selbst kalibrieren können. Es muss auf Mikroampere genau sein, damit es sicher ist.
Ja, vielleicht nicht auf ein Mikroampere genau.
Ja, in dem Bereich, aber, also dass man halt von 0,2 bis 2 oder 5 Milliampere genau regeln kann, dass es den Strom, den es selbst abgibt, auch selbst wieder messen kann und nachregeln kann. Also da muss man wirklich seine Hausaufgaben gut machen, damit es einfach sicher ist. Wir reden hier von Gehirn, wir reden hier von Elektroden am Schädel, die Strom abgeben, da muss man aufpassen.
Ja, und das ist auch ein wenig bekannter Fakt, ist, man kann sich mit einer 9-Volt-Batterie umbringen durch den Strom, wenn man es richtig macht, sag ich mal. Ne? Es ist also nicht so ungefährlich, wie man meinen könnte, weil es ja nur so eine niedrige Spannung ist, wenn man so ein Gerät an der Batterie betreibt.
Spannung ist ja eigentlich egal. Die tut eigentlich nicht zur Sache.
Es kommt darauf an, was für ein Strom am Ende fließt. Die Frequenz kann auch eine Rolle spielen und wie lange das Ganze natürlich.
Fangen wir aber nicht an mit Klarheit durch Tesla-Spulen oder so.
Ja, genau, das ist eine geniale Idee.
Hat das, glaube ich, noch keiner postuliert. Aber
doch, du. Jetzt, wo du es aufbringst? Nee. Gut, ich glaube, weiter in die Details der Elektronik oder so müssen wir nicht gehen.
Gut, dass ich mit euch nicht im Hotelzimmer schlafe. Dann wache ich auf und dann hockt er hier mit einer 9-Volt-Batterie und einer Tesla-Spulen.
Ja, wenn wir noch weiter ins Detail gehen sollen, könnt ihr uns das auch sagen. Dann machen wir vielleicht mal noch so einen extrem detaillierten Technik-Podcast und erklären noch mehr, was man nicht tun sollte. Bis dahin soll, sagen wir einfach,
Finger weg von der Steckdose.
Überlegt euch, was ihr macht, auch wenn es nur eine 9-Volt-Batterie ist oder so. Ja. Wollen wir noch ein bisschen was über Bastelprojekte erzählen, wenn man halt nicht so fertige Projekte bestellen will und dann nicht bekommen will, sondern vielleicht sich noch was selber bauen will? Haben wir dazu was zu sagen? Und das ist auch schon Detail, oder? Aber sagt uns, wenn ihr das hören wollt, dann...
Geht ins Detail, aber wer sowas kann und Lust hat, denke ich mal, ist einfach das selber experimentieren am besten.
Ja, also wenn es so um Signale messen geht, ja, da kann man viel experimentieren.
Ja, genau. Auch den kombinierten Ansatz. Also Klarträumen ist für mich so ein Meta-Hobby, was aus vielen Komponenten besteht. Es ist die Technik, es ist die Motivation, es ist
Software,
es ist Software im Gehirn, es ist eine mentale Disziplin, da spielt alles mit rein. Dann spielt vielleicht auch Ernährung mit rein. Man kann ja auch mit Supplements recht viel machen in dem Bereich. Und eben vielleicht ist Meditation plus EEG plus Supplement eine Klarheitsgarantie mit 99%. Ich finde es sehr lustig, was im Markt so mit Garantien um sich geworfen wird. Also wie im Traum selbst auch, ist da im Wachleben auch experimentieren, rumspielen, schauen, was geht. Einfach tun.
Also ich würde sagen, man braucht eigentlich hauptsächlich doch gute Kenntnisse mit Programmierung, oder? Denn dieses Technik-Zusammenschrauben, das ist nicht das Problem. Da ist eine Anleitung und du kaufst dir halt im Baumarkt so ein paar Kabel. Mehr ist es doch nicht, oder?
Naja, es gibt eigentlich für alle die Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, die Geräte auf eBay oder auf Amazon oder wo auch immer. Und es gibt auch auf der Software-Seite sehr viel. Eigentlich ist nichts von dem, was ich jetzt da erzählt habe, neu oder bahnbrechend. Das ist halt einfach nur aus dem Baukasten von vielen schönen, fertigen Sachen in der richtigen Stelle zusammengeklebt.
Also ich würde sagen, wer technikaffin ist und sich zutraut, da vielleicht im Zweifelsfall auch noch was dazuzulernen, der wird da das schon alles auch hinbekommen, was wir jetzt in der Folge erwähnt haben.
Ja, auch die Software ist im Source ja verfügbar. Da gibt es das CEOLab, was sehr gut ist. Da gibt es
von Brian Schiffer. Genau, CEOLab ist die Software, mit der man dann die Rohdaten vom CEO auslesen kann, wenn man so ein Gerät hat. Oder und anhand der REM-Phasenerkennung, die Software auch hat, oder ich glaube, das benutzt die vom Gerät,
aber hat schon zum Beispiel einen EDF-Export. Ist viel da und es gibt von gerade CEO ja auch in Python recht viele Libraries, die sehr viel von Funktionsumfang schon hat. Also es ist eigentlich da draußen im Netz alles, was man braucht.
Ich würde sagen, wir hauen einfach noch ein paar Links zu Anleitungen und Tipps, wo in welche Richtung man sich weiter damit beschäftigen will, wenn man so noch ins Detail gehen will oder selber was basteln will. Ansonsten könnt ihr euch uns auch mal fragen oder im Forum nachfragen. Da gibt es auch noch mehr Leute, die sich mit sowas beschäftigen.
Ja, richtig. Gut.
Ja.
Ich glaube, das war es zu dem Thema, oder?
Das war es nochmal für unsere Technikfolge. Ich bin mir sicher, es hat die üblichen Hörer nicht interessiert. Gebt uns trotzdem euer Feedback. Und wenn ein paar Leute dabei waren, die es interessiert hat, die es spannend fanden, die konstruktive Kritik abgeben wollen, dann interessiert uns das wie immer auch ganz gerne. Wir möchten uns, glaube ich, noch, also ich möchte mich entschuldigen für die Hintergrundgeräusche, die teilweise recht laut waren. Ich hoffe, man hat uns immer verstanden.
Ja, eine Stelle, glaube ich.
Das ist ja eine Ausnahme, ist auf Veranstaltungen halt nicht immer zu umgehen. Nächstes Mal wird das wieder etwas ruhiger.
Ja gut, dann danke fürs Hören und bis nächstes Mal. Tschüss.
Tschüss.